ARD.
Diese ganze Altstadt von Chiva sieht aus wie eine Filmkulisse. Also wie wenn das jemand gebaut hätte für einen Hollywood-Film 1001 Nacht. Magisch schön. Also da bin ich durchgedreht, weil es so abgefahren ausgesehen hat. Ich hatte eine Pelzmütze an. Das sah so lustig aus, weil das war so wie so Röschen, war dieses Fell aufgerollt, wie so eine Bademütze aus den 70er Jahren von so einer Omi. Ja, der Eulbeck hatte sich da so ein bisschen gesträubt, weil klar war, wenn wir zum Aralsee fahren, da gibt es nichts mehr. Die Stadt, die früher am Aralsee war, die ist jetzt 160 Kilometer vom Ufer entfernt. Das heißt, willst du zum Aralsee, musst du zelten. Also du bist an diesem Ort, du stehst vor so einem Schiff, du stehst unten am Rumpf an so einem Schiff und denkst dir, Wahnsinn, hier waren 40 Meter Wasser drüber, hier war Leben, hier war Industrie, hier war Handel und das ist einfach alles nicht mehr.
Warum ist es so kompliziert, zum Aralsee zu kommen? Wie sorgt man dafür, dass usbekische Fellmützen nicht stinken? Und was genau ist ein Geldwäschebasar? All das wird uns Julia Finkernagel heute erzählen, denn sie nimmt uns mit nach Usbekistan. Hallo zusammen, mein Name ist Nikolas Golsch. Ich darf ihr wie immer in diesem MDR-Podcast Löcher in Bauch, Fellmütze und Reiserucksack fragen. Es geht also los mit unserer zweiten Staffel. Ostwärts, Reisen zwischen Fernweh und Fettnäpfchen in der ARD-Audiothek. Hallo Julia.
Hallo Nico. Salam alaikum.
Salam alaikum. Das ist einfach.
Ja, und jetzt sagst du alaikum salam.
Alaikum salam.
Genau.
Und dann habe ich dich begrüßt.
Ja, Tag.
Auf Usbekisch.
Richtig.
Wie kommt man eigentlich dahin? Wie kommt man nach Usbekistan?
Normalerweise würde man nach Taschkent fliegen, also das ist so der übliche Weg nach Usbekistan. Bei uns war das so, wir sind zu Fuß über die Grenze gekommen, ganz im Osten in Bekobod, weil wir aus Tadschikistan rübergekommen sind. Mit unserem ganzen Filmgedöns zu dritt als Filmteam sind wir reingelaufen und haben dann auf der anderen Seite der Grenze den Eulbeck getroffen. Das war mein usbekischer Gastgeber.
Ja, und der war auch zu Fuß da?
Der war ein Stückchen zu Fuß gelaufen, hatte dann aber das Auto geparkt mit einem Fahrer und dann haben wir eingeladen und dann ging die wilde Tour los.
Was ist das für ein Typ, der Eulbeck?
Der Eulbeck ist ein super Typ. Das ist ein Familienmensch. Er hat ein eigenes Reisebüro. Er ist auch Schriftsteller, auch Übersetzer. Also der hat kleine Geschichten geschrieben, der hat Geschichten übersetzt und der kennt sein Land wie seine Westentasche und liebt es, Leute rumzuführen. Also den kannst du sozusagen auch buchen. Und wir haben ihn empfohlen bekommen als jemand, der uns gut durchs Land führen kann. Und ich hatte mit ihm vorher mal geskypt und wusste schon, der ist total klasse. Ja. Also erstens spricht der fließend, akzentfrei Deutsch, was ich unfassbar finde für jemanden, der, ich glaube, der war ein Jahr in Deutschland. Der hat zwei Auslandssemester in Deutschland gemacht. Aber das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also es war ein ganz helles Köpfchen. Und er hatte unheimlich Humor und war extrem schlagfertig. Und da freue ich mich natürlich, wenn ich so jemandem begegne, weil wir dann uns gut ja. so die Bälle
also
zuspielen
können. Also es hat
schon
mal gematcht bei euch beiden. Ich meine, du hattest ja auch in der Mongolei einen Guide sozusagen, mit dem es gewisse Spannungen gab, um es mal sozusagen. Ne?
Ja, der konnte ja auch gut Deutsch, der Timul. Es war auch sehr lustig und es waren so Schlagabtausche. Bei Eulbeck ist es so, der ist unglaublich galant, sehr, sehr höflich. Hat irre Umgangsformen, ist es gewohnt, mit deutschen Gästen unterwegs zu sein. Also der ist auch schon mit der Außenministerin Baerbock unterwegs gewesen. Also das ist schon, das war natürlich nach mir, ne? Ja. Ich war zuerst da. Das ist einfach ein toller Typ. Ich habe ihn an ein paar Stellen aus der Reserve gelockt. Es gibt eine lustige Szene, wo wir an eine Wasserstelle kamen, die er mir zeigen wollte. Und da habe ich ihn ganz kurz aus der Fassung gebracht.
Wasserstelle heißt?
Wasserstelle heißt, es war so eine Stelle, wo du Wasser zapfen kannst und
aus einem Hahn,
kannst es dort trinken aus so einem Hahn, genau. Heiliges Wasser, sagte er. Das war in Chiva. Da kann sich jeder was nehmen, was auch gut ist. Ist ja eine Wüstenoase und ich war so ein bisschen überrascht, dass alle aus einer Plastikkelle trinken. Also da stehen so zwei Plastikkellen und alle schöpfen damit das Wasser, also lassen es da reinlaufen und trinken es dann.
Ach, die trinken das hier?
Ja, das ist heiliges Wasser, Julia. Ja. Und wenn man dieses Wasser trinkt, dann gehen die Wünsche in Erfüllung und fühlt man sich gesund und fit. Wir
du zuerst.
Trinken auch. Goodbye. Ja, du wartest dann 5 Minuten, ne?
Ich guck mal, was passiert und dann.
Ja, also ich muss mal was wünschen, ne?
Du trinkst jetzt wirklich aus dem Becher, aus dem heute schon 100 Leute getrunken
haben. Ja, was soll ich machen?
Weiß nicht. Aus der Hand? Wenn du in 2 Stunden keinen Durchfall hast, dann wünsche ich mir auch was.
Nein, jetzt musst du auch mitmachen. Mit Glauben, immer voll Glauben.
Voll Glauben?
Voll Glauben.
Pass auf, jetzt. Ich glaube jetzt voll. Achtung. Das schmeckt komisch, oder?
Bisschen salzig.
Ja.
Aha. Aber keine schlechten Gedanken.
Ach so, keine schlechten Gedanken.
Ja.
Ich denke an frisches Quellwasser.
Genau.
Mineralien. Gesundheit, ein langes Leben.
Unbedingt.
Ja.
Langes, ach so,
man darf ja nicht, Leben. Man darf ja nicht sagen, was man sich wünscht, ne?
Ja, das waren aber nur Beispiele bei
das
dir.
Das waren nur Beispiele.
Genau, das habe ich das auch so verstanden.
Ich glaube auch, dass das Wasser selber war in Ordnung, aber eben, dass alle aus der gleichen Schale trinken, das war mir ein bisschen zu viel. Und wir hatten sowieso viel Durchfall unterwegs. Es ist einfach ein Durchfallziel. Und da habe ich gedacht, das musst du jetzt nicht auch noch mitmachen.
Usbekistan, ein Durchfallziel.
Der wahre Grund für den Durchfall ist ein anderer. Den erzähle ich dir nachher.
Okay. Und jetzt sag mal, Usbekistan ist ja ein Land, was kaum einer kennt, wo die wenigsten schon waren. Gleichzeitig hat man irgendwie total viele Geschichten im Kopf. 1001 Nacht, Samarkand, eine der Städte, die es da gibt, die ihr bereist habt. Da kommen ja sofort Assoziationen in den Kopf. Wie sieht's da aus in Usbekistan?
Also mir reicht schon überhaupt, die Namen zu hören. Samarkand, Bukhara, Chiva, das sind so
diese...
Das klingt
schon so groß.
Ja, das sind so diese Orte aus 1001 Nacht. Und dann kommst du nach Samarkand und dir steht einfach der Mund offen, weil es so wunderschön ist. Da gibt es große Plätze, da gibt es den Registanplatz, da sind große Moscheen mit Resen, das sind die alten Koranschulen. Und das ist so ornamental und so hübsch verziert, alles mit Blau und Gold und geblümt und gemustert. Du kriegst einen solchen Augenflash dort. Es ist eine solche Opulenz an Bauwerken, dass man es nicht aushalten kann. Also ich fand wirklich, das ist eins der Länder, was so meine Augensinne am meisten beeindruckt hat.
Und kein Vergleich zu dem, was wir hier aus Europa kennen wahrscheinlich, ne?
Nee, überhaupt. Also ich hatte das Gefühl, jetzt sehe ich etwas, was aussieht wie 1001 Nacht. Und es ist auch so meine Vorstellung gewesen von, also das wäre meine Vorstellung von Persien. Ich war jetzt nie im Iran, aber ich habe den Medikus gelesen und hatte immer so eine Vorstellung, wie das dort aussehen könnte. Und in Usbekistan sah es dann so aus, wie das in meiner Vorstellung irgendwie aus meinen wilden 20ern war.
Und sieht die ganze Stadt so aus oder ist das dann nur die Innenstadt? Und ich sag mal, der Rest der Stadt ist dann doch eher einfach gebaut.
Also wir haben uns auf die Innenstadt konzentriert, weil wir ja jetzt nur begrenzte Zeit haben. Deshalb kann ich jetzt nicht sagen, wie es in den Outskirts aussah. In den Outskirts. Wie es in den Vororten aussah.
Ja.
Wir sind in eine Machalla gefahren, so heißen die Vororte. Das war dann natürlich nicht so opulent, aber das waren auch schöne alte Gebäude. Oder auch in Bukhara hast du ein altes jüdisches Viertel in der Altstadt. Das sind kleine, enge, verwinkelte Gassen. Da könntest du gar nicht mit dem Auto durchfahren, da geht man nur zu Fuß durch. Alte Steingebäude, also es ist einfach irre schön. Also Usbekistan ist für die Augen der absolute Knaller. Und wir sind dann relativ schnell von Samarkand nach Bukhara weitergefahren. Das ist beides sozusagen alte Seidenstraßenroute und Bukhara ist eine alte Oasenstadt. Und das war dann der nächste Knaller fürs Auge.
Ja, Oase, das sagt's aber schon, weil der Rest des Landes ist eher karg wahrscheinlich, ne?
Genau, du fährst viel durch Wüste. Usbekistan ist ja sehr breit, so ein bisschen so ein langgezogenes Land, genau. Oben drüber, die ganze Nordgrenze ist Kasachstan. Im Osten hast du Kirgisistan, darunter Tadschikistan, da ist die Grenze ungefähr gleich lang. Dann hast du so ein ganz kleines Stück Afghanistan und auf der Südstrecke, an der südlichen Grenze ist Turkmenistan.
Ja. Also auch ein Land, was komplett von anderen Ländern umgeben ist und genau, auch keinen Meereszugang hat. Ne?
Ein doppeltes Binnenland.
Oh, gibt's wieder übrigens, was gelernt.
Ja, wie Liechtenstein.
Wie viel gibt es davon auf der Welt?
Das habe ich nicht recherchiert. Ich war schon so stolz, dass ich Liechtenstein wusste. Jetzt machst du mir das kaputt.
Tut mir leid.
Ja, jetzt muss man sagen, wir haben in Usbekistan nicht unbedingt die Touristenrouten so verlassen. Das ist zu dem Zeitpunkt, als ich da war, kein Land gewesen, wo du dich als Journalist komplett frei bewegst. Du musst Monate vorher eine Drehgenehmigung beantragen. Deine Route steht fest. Du stehst auch die ganze Zeit unter Beobachtung. Ich glaube, dass sich das mit der neuen Regierung gelockert hat. Aber damals war es eben noch nicht ganz so einfach. Und dann haben wir uns, also ich konnte mir was wünschen, was ich gerne sehen würde. Ich habe auch eine Diskussion mit Eubek geführt, wo ich unbedingt hin wollte und er nicht. Das würde ich nachher mal erzählen. Ja. Aber wir arbeiten uns ja langsam vor und jetzt sind wir eben noch in den, sagen wir mal, touristischen Hotspots, die man auch einfach gesehen haben muss. Also wenn man begrenzte Zeit hat in Usbekistan, schaut man sich auf jeden Fall Samarkand an, auf jeden Fall Bukhara an. Und wenn man dann noch 6 Stunden weiterfährt Richtung Nordwesten, dann fährt man auch nach Chiwa.
Und wenn du da von Stadt zu Stadt gefahren bist, wie lange wart ihr immer unterwegs? Also durch die Wüste ging dann ja die Route, ne?
Genau, du fährst dann wirklich über so kleine Landstraßen, da gibt es jetzt keine große Autobahn oder so, also kleine befestigte Straße, manchmal zweispurig, manchmal vielleicht sogar vierspurig, fährst du wir sind dann nach Bukhara gefahren, da fährst du so ungefähr 4 Stunden, wenn du jetzt nicht groß anhältst. Und da fährt man durch die rote Sandwüste, die Kizilkum-Wüste. Es gibt insgesamt viel Wüste in Usbekistan, es ist ein trockenes, heißes Land. Und Bukhara war dann der nächste Knaller. Also Samarkand habe ich so blau-gold in Erinnerung mit diesen Medresen und den Moscheen. Und Bukhara ist eher vom Handel geprägt. Das ist wirklich so eine alte Seidenstraßen-Handelsstadt. Und da verliefen auch also quasi so eine große Kreuzung der Seidenstraße ist das. Und dort wurden ganz viele Waren ausgetauscht und deshalb gab es ganz viele einzelne Basare für die einzelnen Waren sozusagen. Und das hier ist ein Kuppelbasar?
Genau, hier ist Kuppelbasar aus dem 16. Jahrhundert, den wir auch Kreuzungsbasar nennen.
Kreuzungsbasar, weil zwei Straßen durchlaufen?
Genau. Und hier ist einer der beliebtesten Basare, wo man die Geldscheine reinigen konnte.
Was? Die Geldscheine reinigen?
Da hat man sein Geld in die Reinigung gebracht, sozusagen.
Genau, diese Inschriften auf dem Geldschein aus Stoff konnte man nicht selbst zu Hause waschen oder reinigen, sondern die Spezialisten sollten das machen.
Aber der verarscht dich doch gerade, oder?
Nein, der verarscht mich nicht. Und wird das heute noch gemacht? Wird hier heute noch Geld gewaschen in Usbekistan?
Also Geld wird überall heute gewaschen.
Das war eine sehr diplomatische Antwort. Also beim zweiten Mal hat er mich vielleicht veräppelt, aber beim ersten Mal nicht. Also das war wirklich so, dass früher Geld, überhaupt Geld zu haben, das war eben aus Stoff. Das waren Stofflappen und die wurden ja durch das Hin- und Hergeben immer schmutziger und dann wurden die gewaschen. Und dafür gab es den Geldwäschebasar.
Aber ich dachte, der verarscht dich, weil er nicht zugeben wollte, dass da Geld gewaschen wird.
Nein. Nein, der Eubek war immer ganz ernst mit mir. Der hat mich doch nicht, ich bitte dich.
Okay, dieser Basar, wie sah der aus?
Das sind so helle, aus hellem, ich weiß gar nicht, ob das Sandstein oder Lehm ist, vielleicht Lehm. Es sind helle, wirklich Kuppelbasare. Du siehst von oben, wenn du von oben auf die Stadt Bukhara kommst, siehst du lauter so Beulen, wie so ein Buchtelkuchen, so ein bayerischer. Und unten kannst du dann durchlaufen, unten sind dann so Säulen und ist es offen. Also es muss ja nur überdacht sein, sozusagen.
Wahrscheinlich ziemlich hohe Hallen aber auch, ne?
Relativ hoch, ja.
Ja.
Und da sind heute noch die ganzen Stände, da kannst du Holzhandwerk kaufen, du kannst natürlich Stoffe kaufen, du kannst Susani kaufen, da kommen wir vielleicht noch zu.
Was ist das?
Das sind so bestickte Seidenteppiche, wunderschön. Dann kannst du Miniaturen kaufen, Mützen, es gibt Pelze, lauter solche Produkte, die es eben damals gab. Das ist jetzt schon auch sehr touristisch, also diese Basare, das ist alles sehr schön hergerichtet, dass man sich das angucken kann, wie das früher war.
Und also ich kenne dich ja mittlerweile auch als begeisterte Selbstversuchsreporterin, um es mal so zu nennen. Was hast du in Usbekistan ausprobiert?
Was habe ich in Usbekistan auch probiert? Also ich habe mich überall aufgenötigt, wo es was zu tun gab. Zum Beispiel waren wir bei einem Seidensticker. Das sind diese, habe ich eben schon gesagt, diese Susani. Das sind so bestickte Seidenteppiche. Da wird auf ein Stück Stoff wird ein Muster gemalt, meistens mit Granatäpfeln. Granatäpfel ist ein Riesending. Und dann wird das mit Seide bestickt. Also du hast hinterher eine Stickerei, die unglaublich shiny ist, die du dir an die Wand hängst. Die gibt's auch bestickte Kissen. Und wir waren eben in so einer Werkstatt bei einem Susani-Meister, der hat 200 Lehrlinge weltweit. Also die Leute kommen zu ihm, um das zu lernen, okay, in dem alten jüdischen Viertel in Bukhara. Und da habe ich mich mal angeboten. Ich würde auch mal was sticken.
So, Julia Khong, setz dich bitte, sagt er.
Ich mache das eben fertig und dann in einer Stunde ist alles fertig.
Ja, von wegen.
Kann ich die Brille haben?
Weil so klein ist wahrscheinlich.
Ja, der hatte so eine super dicke Brille, die habe ich ihm abgeluchst.
Ah, ja, das sieht doch gleich anders aus.
Wie, jetzt den darüber legen? Ach so, oh, jetzt gibt's Chaos.
Ich habe keine Brille, deshalb ist es ein bisschen schwierig.
Ach so, Moment.
So. Habe ich sie ihm zurückgegeben?
Geht's?
Ist nice.
Was hat er gesagt?
Ich saß nicht mal vor meiner Frau im Knie. Und mein Lehrling hat mich da gezwungen.
Mein Lehrling, der neue Lehrling aus Deutschland. Genau. Die sind aber auch so frech.
Das ist lustig, aber ich habe mich auf den Stuhl gesetzt.
Ja.
Was denn?
Ganz selbstverständlich.
Ja. Und er musste knien.
So? War ein Fauxpas, ja.
So, genau. Was sagt er denn? Was sagt er denn? Dass ich talentiert bin, oder?
Ja, du bist übertalentiert.
Ah, guck.
Ja, positiv meine ich.
Ja, Eubeck ist Diplomat.
Übertalentiert sogar.
Es ist eine unglaublich mühselige Arbeit, die Stunden, Tage und Wochen dauert, so eine Sache zu besticken. Ich habe dann selber für so ein kleines Kissen was bekommen, so ein 20 cm auf 20 cm.
Also wenn du das nicht voll bestickst,
dann gibt's Ärger. Ehrlich? Streng? Okay, gut, ich mach's. Ich schaff's.
Du musst dir vorstellen, da ist nicht ein Muster drauf gestickt, sondern die ganze Fläche ist hinterher bestickt. Also okay, du hast wirklich, wirklich lange zu tun und das Muster, was er mir mitgegeben hat, er hat mir dann auch Garn mitgegeben, das wird mit Natur gefärbt, also mit roter Beete oder mit Granatapfel oder so. Das hat er mir alles mitgegeben in so einem Täschchen. Wir sind ja unter uns, ist ja noch nicht ganz fertig.
Noch nicht. Ja,
gut. Aber das kann wird ja noch werden. Das wird noch.
Und dann schickst es ihm zu.
Genau. Und es war einfach eine wahnsinnig schöne Werkstatt, wo ganz, ganz viele von diesen Wandbehängen hingen da rum. Die Stoffe lagen rum, die Farben lagen rum. Dann waren dort Lehrlinge am Arbeiten. Also man kann bei ihm direkt in die Lehre gehen. Und wie gesagt, 200 Leute hat er weltweit, die das lernen.
Okay, von zu Hause aus quasi.
Ich glaube, dass sie erst bei ihm in die Schule gehen und dann zu Hause weitermachen, weil es ja eben sehr lange dauert. Aber das ist wirklich ein ganz altes Handwerk, was von den hauptsächlich von den Männern gemacht wurde.
Von den Männern?
Ja.
Das ist ja interessant.
Ja, lustig, ne? Also es ist sehr,
Männer, die sticken.
Rollen sind sehr aufgeteilt. Es gibt bestimmte Sachen, die machen die Männer. Also Kochen machen eigentlich die Frauen, aber Plov kochen machen die Männer.
Plov hatten wir auch schon mal, ne?
Plov hatten wir schon. Plov hatten wir in Kirgistan. Plov ist immer Thema an der Seidenstraße.
Bei Onkel Akin war es da, ne?
Genau. Und dort gab es dann auch wieder Plov und da mussten wir schon lachen, weil wir hatten ja dann jetzt auf dieser Reise schon so viel Plov gegessen. Und dann
sag nochmal kurz, das ist Reis mit?
Plov ist ein langsam geschmortes Reisgericht mit Fleisch.
Okay.
Oder Fleischgericht mit Reis, je nachdem wie die Gewichtung ist. Und in Usbekistan hieß es dann, ja, ihr habt Plov gegessen, aber ihr habt ja unseren Plov noch nicht gegessen. Hier gibt es jetzt, und da gab es dann immer eine Bezeichnung, hier gibt es Emir Plov. Und Emir Plov ist mit Rindfleisch und Wachteleiern. Also es gab immer noch irgend so eine fancy Beilage.
Und das gab es in Kirgistan nicht?
Nee, da gab es keinen Wachtel.
Okay.
Gab es keinen Emir Plov. Emir ist halt auch, in Bukhara war der Emir sozusagen. Und das war seine Residenz war dort und deshalb isst man dort Emir Plov und der war auch ausgezeichnet und der wird mit der Hand gegessen. Du kriegst quasi so einen kleinen Bergploff auf einen großen Teller in die Mitte gestellt.
Also Reis mit Fleisch und Wachteleier.
Genau, es wird erst das Fleisch angebraten, dann kommt der Reis dazu. Der Reis saugt diesen Fleischsaft auf, da ist sehr viel Knoblauch dran, bisschen Gemüse, Karotten zum Beispiel. Und dann muss das langsam garen und so nach anderthalb Stunden ist es fertig. Und dann steht das dampfend auf dem Tisch mit diesen Wachteleiern drumherum und dann habe ich mir halt einen Teller, ein Messer und Gabel genommen und dann hieß es, nein, nein, wir essen das auf usbekische Weise und dann musst du es mit der Hand essen.
Bismillah Rahman Rahim.
Ja. Viel Spaß, Julia. Sieht aber gut aus.
Hat es denn Spaß gemacht?
Ja, es hat Spaß gemacht. Also es kostet natürlich ein bisschen Überwindung. Du nimmst die Hand, also die vier Finger bleiben möglichst geschlossen, weil das ist jetzt deine Schaufel. Dann dickst du da so rein.
In den Reis.
In den Reis, also am Rand, jetzt nicht oben in die Mitte. Ja. Also gehst da mit der Hand rein, legst die Hand um wie so eine Schaufel und hast dann vorne auf den vier Fingerspitzen idealerweise eine Portion wie so ein Löffel viel und dann hältst du das an den Mund und dann schiebst du mit dem Daumen es runter. Das ist auch die Geste für Ploffessen ist, mit dem Daumen über die vier Finger schieben.
Aber danach ist die Hand doch schmutzig, die musst du dann waschen.
Ja, aber das machst du halt nach dem Essen dann sozusagen. Okay. Die haben das aber so drauf, da fällt kein Reiskorn runter. Die kleckern nicht. Das sieht sehr ordentlich aus. Das ist
bei dir ist die Hälfte auf den Boden gefallen. Ja,
natürlich. Ich habe dann mit Servietten gearbeitet, aber so wird Ploff gegessen.
Okay.
Ja.
Interessant. Also das war das Erste oder schon das Zweite, was du versucht hast. Du hast einen Teppich gestickt.
Ja.
Du hast Ploff mit der Hand gegessen.
Mhm.
Was hast du noch gemacht?
Ich hab ganz viel erlebt. Wir waren bei einem Miniaturmaler, das war der Bruder von dem Susani-Meister. Der ist auch Meister, also altes Handwerk ist sowas, was man in Usbekistan ganz toll erleben kann. Und der ist Meister für Miniaturmalerei. Und da muss man auch sagen, der ist weltberühmt, der Typ. Davlat Toshev heißt der. Und der hat auch eine Werkstatt, auch in dem jüdischen Viertel. Und bei dem ist halt alles winzig klein. Der hat auch Lehrlinge und da werden Bilder gemalt, die haben jetzt nicht viel Perspektive, die sind so sehr plastisch. Wenn du die siehst, erinnerst du dich sofort, hast du sofort so einen Eindruck von so Illustrationen von Tausend und einer Nacht.
Ja.
Reiter, Vögelchen, Granatäpfel, bärtige Männer und dann wird das mit, also der hat eine riesige Lupe und unter der Lupe malt er dann diese winzig kleinen Bilder.
Das heißt, und auch wie klein ist das denn? Was heißt ja,
so
winzig?
Postkartengröße, vielleicht mal DIN A5. Wenn du Glück hast, hast du DIN A4. Aber da ist er dann schon richtig lange mit beschäftigt.
Ja.
Und das war sehr interessant, weil ich erfahren habe, mit was, also was man da für einen Pinsel nimmt. Ne?
Ja, wahrscheinlich einen ganz, ganz, ganz feinen.
Ja, aber find den mal. Ja. Jetzt pass auf.
Der Pinsel ist aus Eichhörnchen, Öhrchen, Herrch. Mein Gott, da kann man Zunge brechen.
Eichhörnchen?
Eichhörnchen, Öhrchen, Herrchen.
Öhrchen?
War sein Wort.
Öhrchen? Ich habe das gar nicht verstanden erst.
Ja,
was ist das?
Yes.
Das ist Eichhörnchen? Hat er sich immer so an den Ohren gezogen.
Hier, die Puschel vom Eichhörnchen an den Ohren.
Ja, aber ich hatte die nicht auf dem Schirm.
Das beste Teil, sehr fein und deshalb nimmt man...
Der beste Teil vom Öhrchen?
Eichhörnchen, genau.
Ach so, nicht aus dem Ohr, sondern am Ohr.
Am Ohr.
Ach so, du dachtest, die Ohrhaare.
Ja, das war meine Assoziation, waren Ohrhaare.
Von alten Männern, wo die Haare aus den Ohren rauswachsen.
Ja, die sind ja auch manchmal ein bisschen borstig.
Die sind lockig wahrscheinlich.
Die sind lockig beim Eichhörnchen?
Bei meinst denen du? Auch.
Darf ich das mal sehen? Ja, das sieht nach Eichhörnchen, Öhrchen, Härchen aus. Ja. Und?
Ja.
Nico?
Ja.
Ich habe dir was mitgebracht.
Ach was?
Schnall dich an.
Was ist es denn?
Halt mal auf, was ich hier habe.
Es ist ein kleiner Brief quasi.
Es ist in einem Briefumschlag. Ich muss mal kurz hier den Tesafilm abmachen.
Ja, also ein großer Briefumschlag aus Pappe.
Die Klebefolie abmachen. So. Jetzt pass auf. Schnall
dich. Eine Miniaturmalerei.
Ach, du sollst es doch nicht schon raten. Du hast es doch noch gar nicht in der Hand. Doof, Mann. Guck mal hier. Aber ganz vorsichtig, mit sauberen Fingern anfassen. Guck mal hier. Ist das irre?
Du reichst es mir rüber.
Das hat mir der Miniaturmaler in Bukhara geschenkt.
Oha.
Ist das nicht irre? Man bekommt also überall immer was geschenkt.
Auch ganz feines Papier, was hier drin ist, in diesem Briefumschlag. Und darauf ist ein Mann zu sehen.
Ja.
Mit einem Turban.
Mhm.
Und mit einem langen türkisen Gewand.
Mhm.
Wir sehen drei Vögel, die um ihn rumfliegen.
Und es ist ein Arzt. Es ist Avicenna, der erste Medikus.
Und woran sieht man das?
Das hat er mir erzählt.
Ach so. Der hat so einen Stab in der Hand. Vielleicht ist das ein Indiz.
Vielleicht ist da ist auch ein bisschen Gold mit bei.
Ja, sehr viel Gold.
Und das ist jetzt wirklich so eine Miniaturmalerei, die ist, also ich glaube, dass die auch sehr viel wert ist. Deshalb muss ich die ganz vorsichtig transportieren. Und die, das ist mein Souvenir aus Usbekistan.
Und das sieht aus wie gedruckt, ne?
Ja, ist aber mit Eichhörnchen, Öhrchen, Härchen.
Eichhörnchen, Öhrchen,
guck dir mal die Barthaare.
Da kommt's wieder.
Jetzt guck dir mal die Barthaare von dem Avicenna, von dem Dr. Avicenna an.
Ja, die kann man nur mit Eichhörnchen, Öhrchen, Härchen malen.
Und mit Lupe. Ist doch irre.
Wahnsinn.
Ja.
Das ist Usbekistan. Wie lange hat er dafür gebraucht, hat er dir das gesagt?
Viele Wochen. Ich glaube, 2 Monate dauert so ein Bild.
Ja, dann kannst du den Preis ausrechnen, ne?
Ja. Vielleicht haben seine Lehrlinge den Mantel ausgemalt, das weiß ich jetzt nicht.
Ja gut, das geht wahrscheinlich noch schnell, so einen Mantel auszumalen, ne? Aber auch die ganzen Falten hier am Mantel, die sind so fein gezeichnet.
Hat er schon gut gemacht.
Wahnsinn.
So, gib das sofort wieder zurück.
Das nee, das hänge ich mir jetzt an die Wand.
Das wird hier wird im Studio aufgehängt. Ich will vielleicht noch sagen, wenn man in Bukhara so rumläuft, das ist so eine Stadt, wo ich das Gefühl hatte, da kann man einfach so lang flanieren und überall was entdecken. Da sind so kleine Parks, da sitzen alte Männer und spielen Domino und du hörst immer dieses Klackern von den Dominosteinen. Dann läufst du ein Stückchen weiter, dann siehst du so eine kleine Moschee mit 4 Türmen. Dann hast du immer so Maulbeerbäume, wo etwas dran hängt, wo ein Tuch drüber ist. Und darunter hörst du ein Geräusch, das hört sich an, wie wenn man mit einem Auto, also mit so einem Autoschlüssel, so einem elektronischen, das Auto aufklickt.
Okay.
Und das ist der Gesang des Wachtelmännchens. Und das singt aber nur dann, wenn es abgedeckt ist. Deshalb hängen da Tücher drüber, damit man das hört.
In Käfigen?
Ja, also die hängen halt in so einem kleinen Vogelkäfig, genau. Ja. Und da ist dann so ein Tuch drüber gehängt. Das ist sowas, was ich mit Bukhara total verknüpfe.
Okay.
Und wir sind dort morgens früh aufgestanden. Wir waren in einem Hotel, auch in der Altstadt, und durften dann aufs Dach klettern und haben uns 2-mal morgens um 5 auf dem Dach verabredet, um den Sonnenaufgang über Bukhara zu filmen. Und das war auch ganz schön. Alle natürlich total verpennt, alle müde. Wir haben aber gesagt, wir lassen den Kameramann nicht im Stich. Wir machen das zusammen, wir sind ein Team, wir ziehen das zusammen durch. Und dann haben wir echt alle ganz verpennt auf dem Dach gesessen und haben gedacht, wie magisch
ist
das hier bitte.
Über die Kuppel Basara aufsteigt.
Ja.
Das stelle ich mir schön vor.
Ganz toll. Also kann ich echt empfehlen. Samarkand war ein Knaller, Bukhara war ein Knaller. Und dann habe ich gedacht, es kann jetzt eigentlich nicht mehr besser werden.
So, wie ging es denn dann weiter?
Und dann wurde es noch besser. Dann sind wir nochmal gute 6, also reine Fahrzeit, 6 Stunden. Wir haben natürlich länger gebraucht. Wir haben noch an der Karawanserei angehalten. Und ach, wo wir nicht überall angehalten haben. Du fährst dann wieder stundenlang durch Wüste Richtung Chiwa.
Mhm.
Und Chiwa ist eine alte Zitadelle, eine Seidenstraßenzitadelle. Also so erhöht mit so Zinnen. Wahnsinnig schön gebaut. Und diese ganze Altstadt von Chiwa sieht aus wie eine Filmkulisse. Also wie wenn das jemand gebaut hätte für einen Hollywood-Film 1001 Nacht.
Mhm.
Magisch schön. Also da bin ich durchgedreht, weil es so abgefahren ausgesehen hat. Du musst dir vorstellen, es ist alles immer sandfarbig. Du hast einen hellblauen Himmel, diese sandige Farbe, dann liegt da ab und zu mal ein Kamel rum.
Einfach so in der Stadt.
Einfach, das ist natürlich angebunden, das liegt dann unter so einem Maulbeerbaum und so im Kaut auf irgendwas rum.
Ja.
Und das ist einfach sehr abgefahren. Also Chiwa fand ich auch unglaublich.
Und was hat Olbeck da für dich auf dem Zettel gehabt? Wurde er dich da sozusagen hingeschleppt?
Ja, das war witzig. Das war eigentlich gar nicht so geplant. Wir sind in die Stadt reingelaufen und dann war an der alten Stadtmauer waren so ganz viele Pelzmützen. Und das ist natürlich ein tolles Bild. Also haben wir angehalten, haben die aufgenommen und dann waren Olbeck und ich uns nicht zu schade dafür, diese Pelzmützen anzuprobieren. Ist ja klar, da gibt es weiße, schwarze, braune. Ich hatte eine Pelzmütze an. Die war, da müssen jetzt die Tierschützer bitte weghören. Die war
ja,
aus,
auch.
Ja, die war aus Hasenfell. Mhm. Aber das sah so lustig aus, weil das war so wie so Röschen, war dieses Fell aufgerollt, wie so eine Bademütze aus den 70er Jahren von so einer Omi.
Furchtbar, hatte meine Oma.
Ja.
Der ist in den Schwimmbad gegangen mit.
Und ich hatte diese Mütze auf und die war auch total weich und total schön. Aber das ist mir auch klar, ich kann das nicht. Aber ich konnte es auf jeden Fall wertschätzen, was das. Also was da so hintersteckt, was da für eine Arbeit ist und auch welches Tierchen da sein Leben für gelassen hat. Und da gegenüber war eine kleine Werkstatt von einem Mützenmacher, der hat sich vorgestellt als Schorkir, Bruder. Die werden auch als Bruder angesprochen. Mhm. Damals habe ich das auch noch gar nicht geschnallt. Ja, also da, wo ich jetzt wohne, sagt man immer Brudi.
Ja, das sagen doch normalerweise, ich sag mal, die jüngere Generation.
Genau, aber vor allem die islamisch geprägte Generation und Usbekistan ist ja islamisch geprägt, also Bruder Schokir, hat uns in seinen Mützenladen reingelockt, in seine, wo er selber auch Mützen näht und dann hat er mir vorgeführt, wie man so eine typische Pelzmütze näht. Also du brauchst ein rundes Stück und ein sehr längliches Stück.
So langsam entsteht eine Mütze.
Ja, jetzt kann man es schon erahnen.
Und dann wird dieses Rechteck um das Runde drumherum genäht.
Oh, fertig.
Das ging aber schnell.
Also er hat gesagt, er braucht eine halbe Stunde mit Futter. Das Futter näht seine Frau, das wird dann innen reingetan.
Das ist aber ein bisschen groß, ne?
Danke.
Und dann wird in dem Futter die Größe eingestellt, sodass das auch jedem passt.
Okay.
One size fits all.
Aber das heißt, die Mützen sind relativ groß und wuchtig.
Die sind groß. Du siehst damit aus wie Jimi Hendrix. Wenn du so eine dunkle Mütze auf hast, hast du richtig Pelz auf dem Kopf. Und es ist natürlich ein Wärmeschutz. Mhm. Also es ist ein Hitzeschutz im Sommer.
Ja, aber ich frage mich
grad,
also in und der Wüste braucht man doch keine Mütze.
Doch, natürlich. Genau da brauchst du das ja. Es hält ja deinen Kopf kühl. Das denkt man eben nicht. Man denkt, es wird einem Affen heiß unter der Mütze. Aber das ist nicht so. Die Mütze isoliert ja auch. Also die ist sozusagen für beides, ne? Für Kälte und für Wärme. Und es ist aber eben natürlich auch ein Statussymbol. Diese schwarzen Fellmützen, das ist historisch einfach, das brauchte man.
Ja.
Das musste das sein.
Und heutzutage ist es wahrscheinlich eher ein bisschen Folklore, ne?
Also ich habe dort schon Leute so gesehen. Ich weiß nicht, wer das jetzt noch tragen würde. Also ich habe mir keine mitgebracht. Nein.
Aber das stinkt doch bestimmt auch, oder? Also wenn es frisches Fell ist. Also
es riecht halt nach frischem Fell, so.
Und dann muss man mit diesem Wasser schön besprühen.
Shampoo. Was ist denn da drin?
Shampoo? Und
Shampoo. In der Hütte gehen wir sie schön.
Damit dieser Gestank von dem Fell nicht kommt.
Sag mal riechen. Oh ja, doch, man merkt schon den Unterschied. Das riecht jetzt ein bisschen wie in der Waschstraße. Wir müssen die jetzt noch föhnen.
Nimm mal der.
Föhnen kurz müssen wir da
drücken.
Oh, jetzt werden die Spitzen geschnitten.
Genau, dann wird gerade gemacht.
Ausgenau.
Das muss auch schön aussehen, ne?
Ja, genau. Sonst ist es schlampig.
Sattarash, Madamila, looking.
Ja, looking und.
Okay.
Oh ja, merke ich. Also toll. Tolle Fülle.
Ja.
Hier weiß man, hier vorne ist ein bisschen kürzer, hier hinten wird es dann so ein leichter Pagenkopf, ne?
Genau.
Toll.
Also wenn das Mützengeschäft irgendwann mal nicht mehr läuft, dann kann er einen Friseursalon aufmachen.
Kann er absolut. Also der war auch so lustig. Es war wirklich ein lustiger, jovialer Typ, der hat keine Witze gemacht, aber der hatte eine so witzige, freundliche, fröhliche Ausstrahlung, wo ich so gedacht habe, das ist ein Mensch, dem geht's gut.
Ja.
Also der hat Spaß. Und der macht das in siebter Generation.
Wahnsinn.
Seit sieben Generationen machen seine Familien Mützen. Da würde man jetzt ja heute denken, dass man davon nicht leben kann. Das ist ja wirklich jetzt nicht so der Mainstream.
Ja gut, bei uns nicht.
Bei uns nicht, aber dort eben schon. Und ich denke mal, durch wachsenden Tourismus noch viel mehr. Also dem Bruder Schock hier geht's gut.
Okay.
War sehr lustig.
Jetzt ist Usbekistan als Land ja vor allem auch bekannt durch den Aralsee. Den es da eben gibt, der nicht nur in Usbekistan liegt, aber auch in Usbekistan. Und da wart ihr wahrscheinlich auch, ne?
Genau. Ich hatte mir vorher die Landkarte angeguckt. Ich habe so gedacht, was sind die Orte, die ich gerne sehen will? Olbeck hat mich da sehr nett beraten und war sehr für Samarkand, Buchara und Chiwa. Und damit war es für ihn aber auch gut.
Mhm.
Und als ich dann gesagt habe, ich möchte aber sehr gerne zum Aralsee, da war er, ich sag mal, verhalten. Und ich dachte, was hat er denn?
Fand er nicht gut?
Nee, das war nicht so seins. Und dann Habe ich aber gesagt, also das gehört ja zu Usbekistan dazu. Das ist, musst du dir vorstellen, das ist ganze linke Drittel ist die autonome Republik Karakalpakistan. Die gehört zu Usbekistan. Und da wohnen aber nur 2 Millionen Einwohner auf einer Riesenfläche und in dem Rest wohnen 35 Millionen Einwohner. Okay. Also Karakalpakistan ist jetzt nicht fruchtbar, da ist einfach nicht viel. Früher waren da sehr viele Baumwollplantagen. Das ist auch so ein bisschen das Drama. Es gab 2 große Flüsse, die gibt es auch immer noch, aber die haben früher den Aralsee gespeist. Und dann wurden in der Sowjetzeit Kanäle gebaut, um die Baumwollfelder zu bewässern. Und irgendwann haben diese Flüsse den See nicht mehr erreicht. Und deshalb ist der Aralsee, der ist ja seit den 60er Jahren, kann man das beobachten auf Satellitenbildern, dass der schrumpft. Und das ist ein Politikum, wo keiner gerne darauf angesprochen werden möchte, wo jedes Land ist auf das andere. Also Kasachstan nimmt von oben vom Norden Wasser, Usbekistan ja, vermutlich vom Süden, Aralsee, ne? Genau. Und mir war auch klar, wenn ich da jetzt sehr scharf nachfrage, ist das schwierig für die Leute, die im Land bleiben.
Okay.
Also klar, du kannst jetzt als Investigativjournalist unterwegs sein. Das empfinde ich aber nicht als meine Aufgabe. Ich habe immer das Gefühl, ich habe auch eine Verantwortung für meine Protagonisten, die ich dort vor Ort treffe. Und ich war vorher auf die Seite genommen von einer Deutschen, die sehr viel dort unterwegs ist, die gesagt hat, Julia, dir muss klar sein, jeder, mit dem du sprichst, wird hinterher vom Geheimdienst Besuch bekommen. Und damit war mir klar, dass ich eine Verantwortung trage oder ich wollte diese Verantwortung gerne annehmen.
Weil es eben kein demokratisches Land
genau.
ist.
Genau. Ne? Und habe dann selber einfach geguckt, was kann ich rauskriegen, was kann ich recherchieren, was kann ich erzählen sozusagen, ohne jemanden vor Ort in Bredouille zu bringen. Und Fakt ist einfach, der Aralsee ist jetzt noch 10% von seiner Größe. Ich denke mal, dass jetzt auch globale Erwärme und alles auch noch da rein spielt. Und eben zu Sowjetzeiten, wir schieben es jetzt einfach auf die sowjetische Zeit, weil das ist am diplomatischsten.
Aber Aralsee ist ja tatsächlich auch das Einzige, muss ich zugeben, was ich vorher über Usbekistan wusste, weil das ja tatsächlich das größte Politikum ist, was auch bei uns bekannt ist, wo bei uns auch darüber berichtet wird. Ne? Der Aralsee, der eben schrumpft und so dramatisch an Größe verloren hat.
Ja. Und es ist auch dramatisch und es ist auch traurig. Wir sind von Chiwa dann weitergefahren nach Nukus. Nukus ist die Hauptstadt von Karakalpakistan. Das heißt übrigens, Karakalpakistan ist das Land der schwarzen Mützen. Ne? Wir hatten es ja
und
eben von
das,
den,
ich meine, Pakistan,
Helmen.
Hat das irgendwas damit zu tun?
Nee, überhaupt nicht. Also das heißt eigentlich Karakalpakistan und Stan heißt immer Land. Kirgistan zum Beispiel heißt Land der 40 Stämme, Kirg. Mhm. ist 4 und Karakalpakistan ist das Land der schwarzen Fellmützen, weil die dort eben sind. Und Nukus ist die zweitgrößte Stadt nach Chiwa. Und in Nukus haben wir jemanden getroffen, der sich um den Aralsee kümmert, der Touren dort anbietet und der aber auch mit anderen Forschern zusammen eine Möglichkeit gefunden hat, um dort also dieses Versanden zu bekämpfen. Und das war ganz interessant, weil...
Versanden oder versalzen?
Also versanden und versalzen. Dadurch, dass der See austrocknet, da war früher, das nennt sich jetzt Aralwüste. Und früher war dort 40 Meter Wassersäule oben drüber, musst du dir vorstellen. Das heißt, du fährst jetzt über eine Wüste, wo lauter Muscheln rumliegen.
Also über den alten Meeresboden quasi.
Über den alten Meeresboden, genau. Da ist natürlich viel Salz drin. Das ist auch aus Sowjetzeiten, sind da Düngemittel, Pestizide und so ein Kram drin. Und das wird jetzt durch die Winde quasi rübergetragen bis nach Osten, bis ins Tian Shan-Gebirge. Also das ist ein echtes Problem und ist auch ein echtes Gesundheitsproblem. Und diese Forscher haben jetzt so ein Experiment gemacht. Und zwar haben die aus Helikoptern heraus Samen von Sachshaul-Bäumen.
Von was?
Sachshaul. Das ist eine super widerstandsfähige Pflanze. Das sind so Sträucher, die blühen so Bordeaux-rot, ganz schön. Und diese halten es aus. Also die können im Wind wachsen. Das Wichtigste ist, dass erstmal etwas wächst, weil in dem Moment, wo etwas wächst, wo da Sträucher sind, kann nicht so viel Wind drüber wehen. Ja. Das ist ja das Problem, was du auch in der Steppe hast. Genau, warum du in der Steppe nie was anbauen kannst. In der Mongolei ist ja auch ganz viel so braches Land einfach. Und die haben dieses Projekt und haben aus der Luft sozusagen diese Samen abgeworfen und haben geguckt, ob das funktioniert. Und er hat mir damals erzählt, dass man jetzt schon einen kleinen Fortschritt sieht und dass dieser Rückgang des Sees gestoppt hat. Also der wird jetzt nie wieder voll werden, aber vielleicht kann man den Rest sozusagen erhalten. Und das war ein total toller Typ. Der hieß witzigerweise Oktober. Das ist auch so ein absoluter Sowjetname. Also es gibt, also das ist Oktoberrevolution. Gut, klar, sozusagen, hat man sein Kind Oktober genannt. Bekannter. Aber der hat mir erzählt, es gibt auch einen Namen, der heißt Mels. M-E-L-S. Und das ist die Abkürzung für Marx, Engels, Lenin, Stalin.
Oh Gott.
Wirklich.
Wer will denn so heißen?
Ja. Das haben dann die Eltern bestimmt.
Ja, gut.
Und den haben wir also in Nukus getroffen. Und das war dem, ja, der Eubeck hatte sich da so ein bisschen gesträubt, weil klar war, wenn wir zum Aralsee fahren, da gibt es nichts mehr. Die Stadt, die früher am Aralsee war, die ist jetzt 160 Kilometer vom Ufer entfernt. Das heißt, willst du zum Aralsee, musst du zelten.
Ja.
Also wir kamen dahin, wir kamen an dieses Ufer. Da sind so wie so kleine Löcher im Boden und in den Löchern waren lauter kleine rote, wie so Algentierchen. Die werden wohl gewonnen, weil da irgendein tolles Hautprodukt draus gemacht wird. Ich wollte sie nicht anfassen.
Aber aus diesem Giftwasser mit Pestiziden drin und allem, was
ach, du erzählt Nico, hast. Jetzt sei doch nicht so. Ja, auf jeden Fall. Erstmal war das witzig, den Eubeck kennenzulernen, weil ich da, als diese zwei Männer sich begrüßt haben, Eubeck und Oktober, ich etwas sehr Lustiges festgestellt habe, nämlich wie sie sich begrüßen. Merkst du?
Man versteht ja gar nichts. Also, ist halt Usbek, da verstehe ich eh nichts, aber auch so.
Ja, das ist Tradition, ne? Also, nach dem Begrüßen, man erkundigt sich nach dem Befinden. Wie geht's dir, deinen Eltern, deinen Kindern?
Und man fragt immer gleichzeitig?
Ja, man hört zu und gleichzeitig antwortet man.
Spricht man schon?
Ja, ja.
Wie geht's dir?
Du musst weiter.
Ja, ja, nein, ich warte ja, bis du antwortest.
Ja, wie geht's dir, Julia?
Wie deine geht's Mutter, deiner Mutter? Dir geht's gut. Und wie geht's deiner
okay?
Mutter?
Ja, danke.
Auch gut. Und das Wetter und bei
euch? Geht's so? Auch gut? Danke.
Geht allen gut, ja, schön.
Danke.
Ach, ich freue mich.
Ja, ich auch, danke. Genau so läuft das.
This is a hospitality.
It's a funny thing.
Genau.
Und das ist wirklich so, du erkundigst dich und gibst Auskunft. Und das kannst du gleich, also die können das, die hören auch, was der andere sagt, aber sie stellen schon die Frage. Also es ist eigentlich super effizient, schon, schon gleich weiter zu machen.
Ein paar Sekunden zumindest.
Können wir auch machen, Nico.
Ja.
Wir können jetzt immer gleichzeitig
reden. Wie geht's denn dir so, Julia?
Ja, pass auf, mir geht's
und deiner
gut.
Mutter?
Was wollen wir noch erzählen? Was meine Mutter?
So.
Ja, also das ist Oktober und Oktober hat uns dann mitgenommen zum Aralsee und da habe ich so Eubeck so ein bisschen aus der Komfortzone gelockt, weil er musste zelten.
Oh.
Eubeck?
Ja.
Das ist deine erste Nacht im Zelt?
Ja. Genau.
Das merkt man gar nicht.
Ne?
Nee, du bist eigentlich echt ein Profi.
Ich bin abgehärtet.
Wie du hier so stehst, man sieht auch gar nicht die Angst in deinen Augen.
Angst? Ich hab gar keine Angst. Ich mache mir nur Sorgen, dass ich nicht mit jemandem schlafe in dem Zelt. Da habe ich gezählt.
Wie viele sind wir denn?
Wir sind 9 Personen und da sehe ich nur 6 Zelte.
Ja, das hätte er nicht gepackt. Lässt dich das?
Nö, nee, also ich würde gerne heute allein schlafen.
Bist du nicht gewohnt, ne? Du bist ein Luxustierchen. Ja, wir hatten diese 6 Zelte, davon waren wir 4, also der Kameramann, der Tonmann, der Eubeck und ich, wir hatten 4 Zelte und dann gab es noch eine japanische Touristin, die hatten wir mit. Da ist es immer so, wenn du schon zum Aralsee fährst, fährst du im Konvoi. Das heißt, es war einfach noch eine andere Reisegruppe, die mit uns im Konvoi gefahren ist, weil du kannst dort, wenn dir eine Panne in der Wüste passiert, dann war es das
einfach. Dann sitzt du da auf dem Meeresboden.
Genau, dann sitzt du auf dem Meeresboden und deshalb hatten auch beide Taxifahrer so Satellitentelefone, damit sie zur Not Hilfe rufen können.
Okay.
Also das ist ein Trip, wenn man das machen will. Ich fand es sehr, also sehr besonders, das erleben zu dürfen. Aber das würde ich wirklich nur mit einem Reiseveranstalter machen, der vor Ort sich auskennt. Und Oktober war ebenso jemand, der uns dann unter seine Fittiche genommen hat.
Aber sag mal, ich kenne ja die Bilder vom Aralsee Als Schiffsfriedhof vor allem, wo die ganzen alten Fischkutter rumliegen, die einfach irgendwann dann auf Grund gefallen sind.
Das ist
Hast du die auch gesehen?
Ja, da sind wir vorbeigekommen. Also das ist sozusagen 160 Kilometer von unserem Zeltplatz am Ufer entfernt. Mittlerweile, das ist die Stadt Muinak. Da war früher, wurde ganz viel Fisch weiterverarbeitet. Da gab es viele Fischkonservenfabriken. Da haben früher 100.000 Leute gewohnt. Jetzt sind es noch 10.000 und das ist wirklich ein trauriger Ort. Also wenn du einen Hang zum Depri hast, da wird er richtig groß, kann man sagen.
Das heißt, die ganzen verrosteten Schiffe liegen da einfach rum in der Wüste jetzt, was früher eben das Meer war.
Ja, die liegen da rum, die sind ausgeschlachtet worden. Angeblich von chinesischer Seite wurde dann sozusagen, konnte das Eisen gut gebraucht werden oder das Metall gut gebraucht werden. Und es gibt noch so, ich würde mal sagen, 5, 6 Schiffe, die noch da liegen. Das ist jetzt so ein bisschen Denkmalschutz oder Freilichtmuseum und die kann man noch anschauen. Aber das ist schon bitter.
Bisschen also gruselig, ne?
Also du bist an diesem Ort, du stehst vor so einem Schiff, du stehst unten am Rumpf an so einem Schiff und denkst dir, Wahnsinn, hier waren 40 Meter Wasser drüber, hier war Leben, hier war Industrie, hier war Handel und das ist einfach alles nicht mehr. Und das ist schon, also ja, das ist ein trauriger Ort, das braucht man sich auch nicht schön zu reden. Aber muss man eben, also ich fand's interessant, das zu sehen.
Ja, ist beeindruckend auf jeden Fall.
Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, was mein liebster Ort war, dann wäre das
wahrscheinlich... Was war dein liebster Ort, Julia?
Gut, dass du fragst. dann wäre das, glaube ich, Bukhara. Also Bukhara und Chiwa fand ich einfach absolut abgefahren.
Das ist dann doch ein bisschen schöner als ein Schiffsfriedhof.
Ja, und da hätte ich auch gerne mehr Zeit noch verbracht. Wir waren unfassbar übermüdet. Wir hatten da ja schon 6 Wochen in den Knochen. Also es war ja eine ganz große Seidenstraßendokumentation, die wir gemacht haben mit Kirgisistan 2 Wochen, Tadschikistan 2 Wochen und dann Usbekistan. Und Usbekistan war sozusagen der krönende Abschluss.
Mit Tadschikistan machen wir aber auch noch eine Folge zu, um das hier schon mal zu erwähnen, um so ein bisschen Werbung zu machen.
Ja, das wird auch toll. Und wir waren so müde zum Schluss und wir waren auch körperlich so durch. Also erstens hatten wir andauernd Durchfall. Das war uns aber nicht klar, warum. Das haben wir tatsächlich in der 6. von 6 Wochen haben wir erfahren, warum man immer Durchfall hat.
Und warum? Und
da kommst du nicht drauf. Das hat mir Eubeck erklärt. Das war auch übrigens auf dem Weg an den Aralsee sind wir an so einem Melonenstand vorbeigekommen. Es gibt 74 verschiedene Melonensorten in Karakal, Pakistan.
74?
74 verschiedene Sorten, die sehen alle gleich aus.
Also auch nicht Wassermelone, Honigmelone, Melone?
Nee, alles Honigmelone, also alles Honigmelonen, also zumindest an diesem Stand. Und da gibt es was ganz Wichtiges zu beachten.
Wenn du Wasser trinkst und dann Honigmelonen isst, passiert nichts. Aber wenn du nach der Honigmelone gleich Wasser trinkst, dann ist alles dünn.
Dann ist alles dünn?
Ja.
Du meinst alles?
Oh, wie?
Wirklich alles.
Das hat er diplomatisch gemeint.
Honigmelone und danach Wasser ist nicht gut, sagte immer meine Oma.
Das heißt, du hast es immer falsch rum gemacht.
Wir haben das natürlich immer falsch rum gemacht, weil bei jedem Essen, bei jedem Plov, jedes Mal steht hinterher ein riesiger Teller mit Melone und Früchten da. Und natürlich bedienst du dich. Du denkst ja auch, ich brauche hier ein paar Vitamine. Und natürlich trinkst du viel, weil du denkst, ist ja ein warmes Land, ich muss viel trinken. Ich habe über den Tag nicht genug getrunken. Das heißt, wir haben andauernd Melone gegessen und danach Wasser getrunken. Und wussten das nicht. Ich habe das jetzt versucht, für mein Buch zu recherchieren, ob das wirklich so ist. Also gibt es irgendeine...
Das klingt ja erstmal seltsam, ne?
Ja. Gibt es eine medizinische Studie, die dieses Phänomen untersucht hat? Und die gibt es nicht. Nein. Also es ist, ich meine, man hat bei uns früher auch immer gesagt, du darfst nicht Kirschen essen und danach Sprudel trinken. Das wurde mir immer verboten als Kind. Oder Apfel essen und Milch trinken. Wir haben als Kinder immer Milch getrunken. Und da hieß es immer, das könnt ihr auf keinen Fall machen, das gibt Bauchweh.
Ist ja auch völlig...
Wieso?
Irrational,
ich habe das immer gemacht. Ich habe es immer gemacht, war immer okay. Aber Melone mit Wasser... nicht machen.
Geht nicht. Jetzt müsstest du nochmal hinfahren und das mal richtig machen und dann mal gucken, was passiert.
Also wir haben das dann sofort eingestellt. Wir haben sofort uns immer gemerkt, okay, eine halbe Stunde nach der Melone nichts trinken und dann war es okay.
Nicht mehr dünn.
War nicht mehr alles dünn. Aber ich meine, das muss man sich auch nichts vormachen. Du isst halt einfach Dinge, die du nicht gewohnt bist. Ja, ja. Und natürlich bekommst du Durchfall. Das ist ja auch kein Durchfall, an dem du stirbst, wo du jetzt irgendwie sofort rennen musst oder so. Es ist halt.
Hast du ja auch in anderen Ländern schon, ne?
Hatte ich auch. Also das gehört einfach, glaube ich, zum Reisen ein bisschen dazu. Da muss man seinen Frieden mitmachen.
Du hast ja aus jedem Land irgendwas mitgenommen, eigentlich auch nach Deutschland, ne? Also ideell, sage ich mal.
Ja.
Was war es im Fall von Usbekistan?
Das sind so Traditionen, die ich so witzig finde. In Usbekistan wird auch der Tee dreimal zurück in die Kanne gegossen. Das ist einfach ein Ritual, da gibt es keine richtige Erklärung für. Das werde ich für Tadschikistan, würde ich dir das nochmal genauer erklären.
Also du gießt ihn zum ersten Mal in die Tasse, dann wieder zurück und dann wieder in die Tasse und wieder zurück und wieder in die Tasse.
Und immer wenn du fragst, warum macht er das denn, heißt es, das ist die Ziehzeit. Du kriegst keine andere Antwort darauf. Das wird einfach so gemacht. Was auch so gemacht wird, ist, dass der Mann das Brot bricht. Also es gibt immer Brot und es wird vom Mann gebrochen. Ob das jetzt mit Jesus zu tun hat, weiß ich nicht, weil es ist ja ein islamisch geprägtes Land. Vielleicht ist es noch älter, keine Ahnung, aber das wird halt so gemacht. Es wird kein Brot weggeschmissen. Das ist etwas, was ich tatsächlich mir mitgenommen habe. Brot ist heilig und Brot darf nicht weggeschmissen werden. Und das denke ich ganz oft, wenn uns mal der letzte Kantenbrot schimmelig wird oder so, dann denke ich, aber man darf das nicht wegschmeißen. Das ist sowas, was ich mitgenommen habe.
Den Film, den Julia in Usbekistan gedreht hat, findet ihr natürlich wie immer in der ARD-Mediathek. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Ja, weiter geht's dann in 2 Wochen. Da sind wir deutlich unexotischer unterwegs, um es schon mal anzukündigen. Wir reisen mit dem Hausboot durch Masuren in Polen. Julia wird erzählen, wieso dort die Boote und Schiffe bergauf fahren können. Sie erzählt, wie man kultiviert übers Stehlen und Klauen sprechen kann und wieso man beim Schnapstrinken in Polen unbedingt ans Mastbrechen denken muss. Also, bis in 2 Wochen in der ARD Audiothek und bis dahin hat Julia aber erstmal noch eine Empfehlung für euch.
Genau, ich habe nämlich auch noch einen Podcast-Tipp, und zwar die Radioreisen. Auch die entführen euch in fremde Städte, Länder und Kulturen. Und dafür müsst ihr nicht ins Flugzeug steigen, da reichen eure Ohren. Bärbel Wossack ist die Gastgeberin und bei ihr war ich neulich eingeladen, als sie ihre Balkan-Folge gemacht hat. Da konnte ich dann so die ein oder andere Geschichte aus Montenegro beisteuern und von meinem neuen Buch Reisefieber erzählen. Das ist jetzt die Folge vom 21. Februar, aber auch sonst gibt es da viel zu entdecken. Bei den Radioreisen mit der Wossack-Bärbel in der ARD-Audiothek, ist doch klar.